Alter, das ist gut.
Ja, gut.
Oh. Was ist das denn? Was ist hier los? Feiern wir etwa? Ah, das ist gut, ich hab was mit. Aber hier sieht es so richtig da. Feiern wir hier nicht aus. Was feiern wir hier? Irgendwie sehen wir so riesig aus. Nee, das kann keine Feier sein. Ist das vielleicht der Gottesdienst? Da draußen, da steht sowas. Sonntags wird das Fest zur Kirche. Und das soll die Kirche sein hier? Ist hier überhaupt kein Kreuz? Hier ist doch keine Kirche. Seid ihr Kirche?
Ja!
Ja! Und ich bin da reingegangen. Kirche. Hier steht wie eine Katze oder sowas ähnliches, ne? So ein Rednerpult.
Ach,
der Pastor ist noch nicht da, dann kann ich ja mal was sagen, oder?
Ja.
Erzähl
mal.
Erzählen, wie so wenn die Kirche ist, ne? Ja. Aber erstmal.
Los!
So. Jetzt geht das.
Das war gut.
Eben ist mir noch zu warm. Und bevor er Pfarrer wieder kommt, der Pfarrer oben, ich glaube, ich gehe lieber wieder. Tschüss!
Was war das denn eben? Kacke der den?
Ja.
Wenn es gut bekannt, ich weiß. In welche Schublade hättet ihr mich gestellt?
Straßenfeder.
Wie schnell sind wir dabei, Menschen nach dem Äußeren zu beurteilen? Eigentlich ist das normal. Wenn wir jemanden nicht kennen und zum ersten Mal sehen, dann ordnen wir ihn erstmal ein. Um überhaupt mit ihm umgehen zu können, wir müssen erstmal wissen, wie gehen wir denn auf ihn ein. Und so diese erste Einordnung, wir vergleichen, so kennen wir so einen ähnlichen Typen, haben wir sowas schon mal erlebt. Weil das ist so die erste Einordnung. Das ist völlig in Ordnung, das geht jedem von uns so, wenn wir ehrlich sind. Die Frage ist, ob wir ihn in der Schublade lassen. Ob wir ihn festlegen, so ist er. Oder ob wir bereit sind, ihn kennenzulernen und mal ein bisschen tiefer zu gucken, was steckt denn da drunter. Wenn jemand so angezogen ist wie ich eben, würde man vielleicht sagen, obdachloser Säufer. Wenn ihr mich so seht, wahrscheinlich eher nicht, ne?
Aber ich könnte durchaus ein obdachloser Säufer sein, auch wenn ich vielleicht ordentlich angezogen bin. Solange wir nicht bereit sind, den ersten Eindruck in Frage zu stellen, fangen wir an, Leute festzulegen, und dann ist ein Miteinander nicht gut möglich. Problematisch wird es wirklich, wenn wir über jemanden ein Urteil fällen. Und darüber hat Jesus sehr eindrücklich in der Bergpredigt gesprochen. Heute geht es ums Richten. Richtet nicht. Matthäus 7, die ersten beiden Verse. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Gibt es einen Richter unter uns? Jedenfalls keinen professionellen, oder? Wenn wir ehrlich sind, würde jeder von uns jetzt die Hand heben müssen, oder? Glaube ich auch. Ich glaube noch, jeder von uns hat schon mal jemanden anders gerichtet. festgelegt, ein Urteil gefällt. Und wenn ich selber darüber nachdenke, manchmal mache ich das, dann bin ich erschrocken, wie schnell ich damit bin. Wie schnell ich mir ein Urteil bilde über Menschen, die ich so gut wie gar nicht kenne. Und das nur aufgrund von einigen wenigen Eindrücken. Ganz besonders leicht fällt mir das bei Politikern. Vor allen Dingen dann, wenn sie irgendwas entschieden haben, was mir nicht passt. Aber immer wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir klar, wie wenig ich über die Motivation und auch um die Umstände weiß, was denjenigen dazu bewegt hat, diese Entscheidung zu treffen. Also was, kann ich das überhaupt beurteilen? Kann ich da überhaupt drüber richten? Ich jedenfalls möchte nicht gerichtet werden aufgrund so weniger Informationen. Ein Richter bei Gericht ist verpflichtet, alle Tatsachen, die damit zu tun haben, mit dem Angeklagten zu tun haben, zu prüfen. Alle Zeugen zu hören, die dahin gebracht werden. Und vor allen Dingen auch mit dem Beklagten selber zu reden. Ein Richter darf nicht einfach vom Hören sagen, irgendwie ein Urteil fällen, sondern er muss genau prüfen, wie verhält sich das, wie hat es sich zugetragen. Beweise müssen angebracht werden und so weiter. Und erst dann, wenn alles vorliegt, wenn alles Mögliche, was man zu diesem Fall sagen kann, vorliegt, dann erst kann der Richter ein Urteil fällen. In der Bibel wird bei schwerwiegenden Verstößen mindestens 2 oder 3 Zeugen verlangt. Ansonsten wird kein Urteil gefällt. Und worauf fällen wir? Ein Urteil? Was haben wir? Wenn ich mich nicht daran halte, wirklich zu prüfen, bevor ich richte, dann verachte ich die Würde des anderen. Dann missachte ich die Würde des anderen. Wie leicht passiert uns das? Diese blöden oder blinden Schiedsrichter, die andere Mannschaft mal wieder bevorzugt haben. Die bescheuerten Minister, die Gesetze ohne Sinn und Verstand verabschieden. Dieser Autofahrer, der zu faul ist, 3 Schritte zu gehen und deswegen sein Auto direkt vor unserer Einfahrt immer parkt. Kennt ihr noch mehr Beispiele? Es fallen euch mit Sicherheit noch welche ein, ich weiß. Aber versucht dich doch mal in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Könnte es vielleicht eventuell sein, dass es noch andere Gründe gibt, als die, die du dir da ausgedacht hast oder die dir vor Augen sind? Könnte er vielleicht andere Beweggründe haben? Könnte es eventuell sein, dass er mehr weiß als du? Ich habe mich schon manchmal dafür geschämt, wenn ich über Menschen geurteilt habe und nachher festgestellt habe, das Urteil war falsch. Und ich habe mich darüber gefreut, wenn ich den Mund gehalten habe, dass ich es nicht groß rausposaunt habe. Aber geschämt habe ich mich trotzdem. Ich möchte nicht nach den Maßstäben gerichtet werden, so wie ich manchmal Menschen richte. Sie wissen kaum was von mir und bilden sich ein Urteil über mich. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig geworden, wenn ich Urteile über andere ausspreche, wenn ich mir eine feste Meinung von jemandem bilde und sie fest in meinem Kopf verankert ist. Ich bin sehr vorsichtig geworden. Denn oftmals fällt uns besonders das ins Auge, was wir selber nicht besser machen. Der Splitter. Matthäus 7, Verse 3 bis 5. Was siehst du aber den Splitter, im Auge deines Bruders. Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Welch ein eindrückliches Bild, oder? Wer von euch hat schon mal was im Auge gehabt? Ein Krümel oder ein Haar? Blöd, ne? Und du ärgerst dich dran und du siehst es nicht und es ärgert dich und es stört dich. Es ist richtig blöd. Eigentlich müsste man dankbar sein, wenn jemand dann sagt, kann ich dir helfen? Aber nicht einer, der blind ist, oder? Jesus gebraucht hier ein Bild, klar. Und da dieses Bild direkt nach dem Erstgesagten kommt, glaube ich, dass das zusammenhängt. Dass das eine Ergänzung dessen ist, dass dieses Bild eigentlich das erläutert, was er vorher gesagt hat. Richtet nicht. Er redet uns ins Gewissen. Wie oft maßen wir uns an, andere zu kritisieren? Ich sage bewusst, wir maßen uns das an. Und oft genug haben wir selber keinen klaren Blick. Ich meine, wenn du einen Balken im Auge hast, kannst du da noch gucken? Ich bin blind. Wenn ich selber Schuld habe, wenn ich selber Fehler mache, bin ich blind. Dann kann ich nicht richtig urteilen, dann kann ich das nicht wirklich erkennen und geistig beurteilen. Erst wenn ich frei bin, wenn ich einen klaren Blick habe, erst dann kann ich mir ein Urteil bilden. Und dabei sind wir ja, wenn wir dem anderen helfen wollen, wir sind ja so liebevoll und hilfsbereit. Wir wollen dem anderen ja nur helfen. Wir wollen ihm ja nur den Splitter aus dem Auge ziehen. Ist das wirklich so? Wollen wir nur das? Oder wollen wir den anderen lieber kritisieren? Ja, du hast einen Splitter im Auge. Wollen wir ihm helfen oder wollen wir von unseren eigenen Fehlern ablenken? Wenn der einen Splitter hat, dann stehe ich ja besser da. Mir ist aufgefallen, dass Christen, die schon länger im Glauben sind, dazu gehöre ich auch, oft selbstgerecht werden. Es fällt ihnen leicht, die sogenannte Welt zu kritisieren. Und Gläubige, die noch nicht so lange dabei sind und immer noch Fehler machen. Es fällt uns leicht. Wir machen sie dann ja nur darauf aufmerksam und korrigieren sie so ein bisschen, geben ihnen gute Ratschläge. Und dabei vergessen wir ganz oft unser eigenes Versagen. Wie waren wir denn vorher? Haben wir alles richtig gemacht? Wie lange haben wir gebraucht? Wie oft muss der Herr uns ermahnen bei manchen Dingen? Ja, das war ja früher. Das ist ja schon so lange her. Wir sind immer noch von der Gnade Gottes abhängig. Wir sind nichts besser. Wisst ihr, wenn wir so kommen, als wir sind ja schon so lange gläubig, wir haben es ja begriffen, wir wissen ja, wie es läuft, dann kommt die Kritik ganz häufig überheblich und anmaßend drüber. Wir stellen uns über die anderen. Wir sagen euch mal, wo es lang geht. Wir sagen euch mal, wo es richtig ist oder was richtig ist. Wir sagen der Welt mal, wo es richtig ist. Und soll ich euch was sagen? Wenn wir uns über den anderen stellen, dann machen wir uns schuldig. Schon das ist ein Fehler. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Wenn wir uns über den anderen stellen, dann machen wir uns schuldig. Dann haben wir einen Balken im Auge. Dann können wir nicht richtig gucken. Wir sind stolz und überheblich. Und Stolz ist die Ursünde. Damit beginnt alles. Handeln wir dann aus Liebe? Wirklich aus Liebe? Oder kritisieren wir nur? Machen wir den anderen schlecht? Das, ich weiß, das kann man so schön anstreichen mit Liebe, so Fürsorge und ich will dir ja nur helfen. Aber was steckt da drin? Was steckt da an Motivation dahinter? Warum machen wir das eigentlich? Das sollten wir uns fragen dabei. Nur wer sich den Balken aus dem Auge ziehen lässt, erkennt, dass er kein Deut besser ist als sein Gegenüber. Solange wir glauben, dass wir besser sind, haben wir einen Balken im Auge. Und dennoch, ich will auch mich nicht schlecht machen, ich habe ja gesagt, ich gehöre auch dazu. Und dennoch sind wir ein kostbarer Schatz. Dennoch sind wir ein kostbarer Schatz. So fehlerbehaftet, so begrenzt wir auch sind. Wir sind ein Schatz in Gottes Augen. Nicht fehlerlos, aber kostbar. Und genau in diesem Sinne geht es weiter. Wieder gebraucht Jesus ein Bild. Und ich bin überzeugt, dass auch dieses Bild in unmittelbarem Zusammenhang mit dem steht, was er vorher gesagt hat. Matthäus 7, das ist Vers 6. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Ihr habt diesen Vers bestimmt schon mal gelesen, der eine oder gehört, das ist auch sprichwörtlich, die Perlen vor die Säue werfen. Und für sich genommen, wenn man diesen Vers alleine betrachtet, dann gibt er ganz viel Raum zur Interpretation. Wer sind die Hunde, wer sind die Perlen, was ist die Perlen, ja, wer ist mit den Säulen gemeint und was ist das Heilige? Aber ich glaube, dass Jesus hier etwas ganz Bestimmtes ausdrücken wollte. Er wollte uns kein Rätsel aufgeben, er will uns eine Botschaft vermitteln damit. Und wie gesagt, ich glaube, dass das im Zusammenhang mit dem steht, was er vorher gesagt hat. Dass wir das nicht einfach für sich nehmen können, sondern das hängt mit dem zusammen, was er vorher gesagt hat. Aber dieser Vers wird trotzdem nicht auf Anhieb klar. Deswegen, ich versuche das mal ein bisschen herauszuarbeiten. Was ist es eigentlich? Hunde und Schweine, wenn wir in der Bibel lesen und da irgendwo Hunde oder Schweine vorkommen, die gelten als schlecht, als unrein, als antigöttlich. Wenn man, also im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo eine schlechte Herrscherin von Hunden gefressen wird, das war ihre Strafe. Dafür, dass sie schlecht geherrscht hat, Schlechtes getan hat, wirklich in Sünde gegen Gott gearbeitet hat und sie ist von Hunden gefressen worden und das gilt als wirklich als Strafe, Gottes Strafe. Und Schweine, ihr wisst, dass im Judentum Schweine absolut No-Go sind. Es wird kein Schweinefleisch gegessen und wer mit Schweinen zu tun hat, sie haben immer Abstand gehalten von Schweinen. Mit Schweinen wollten sie überhaupt nichts zu tun haben. Die sind unrein. Unrein. Ja? Dreckig, unrein, bäh. So, die sind also auch nicht irgendwie, Schweinehüten war eine absolute Katastrophe für Juden. Ja? So, das so zu Hunden und Schweinen, nur mal um das einzuordnen. Heilige und Perlen. Im Gegensatz zu den Hunden und Schweinen ist das etwas Wertvolles. Eine Perle ist was Wertvolles, was Kostbares. Was Heiliges sowieso. Heilig, göttlich, von Gott gegeben, ein Schatz, ja, etwas sehr Wertvolles. Man kann sagen, etwas Göttliches. Ja, das ist also wirklich so ein Gegensatz. So, bei all dem, was Jesus hier vorher sagt, geht es um Menschen. Richtet nicht. Wen sollen wir richten? Wir richten nicht keine Autos oder keine Gebäude. Wenn wir richten, dann richten wir Menschen, oder? So, was ist mit dem Splitter? Den ziehst du, ja, den kannst du aus den Fingern ziehen, aber das ist nicht so schlimm. Aber aus dem Auge ist so richtig, du lässt keinen irgendwie so ans Auge und du gehst auch nicht einfach so ein. Aber wenn wir, ne, so jemanden ganz behutsam, so, es geht auch da um Menschen, um Fehler, die Menschen machen. oder die wir selber machen. Sollte das hier was anderes sein? Auch hier geht es um Menschen. Ich glaube, dass jeder Mensch in Gottes Augen wertvoll ist. Jeder Mensch. Er ist von Gott geschaffen. Hat Gott Mist geschaffen? Gott hat was Herrliches und was Gutes geschaffen. Und jeder Mensch ist von Gott wertvoll. Ein Schatz, etwas Heiliges, wie eine Perle. Ist eine Perle minderwertig, bloß weil sie im Dreck liegt? Glaube ich nicht. Ich würde eine Perle aufheben, auch wenn sie dreckig ist. Die kann man sauber machen. Und bloß weil ein Mensch gefallen ist, sein Leben nicht im Griff hat, ist er deswegen wertlos? Den kann man sauber machen. Dafür ist Jesus gekommen. So, also sollen wir Menschen mit Liebe behandeln, liebevoll, mit Würde behandeln. Wir sollen ihnen die Würde nicht nehmen, sondern sie voll Liebe, als wenn es ein kostbarer Schatz ist. Einen kostbaren Schatz, den schmeißt du nicht einfach so weg in die Ecke, sondern mit dem gehst du sorgsam um, behutsam um. Du verletzt ihn, du machst ihn nicht einfach kaputt. So, wir sollen also miteinander nach göttlichen Maßstäben umgehen. So wie Gott mit uns umgeht, so sollen wir auch mit anderen Menschen umgehen. Mit allen anderen Menschen. Machen wir sie jedoch schlecht, kritisieren wir sie, reden wir schlecht über sie. Meistens auch noch vor anderen, also öffentlich. Machen abfällige Bemerkungen. Dann werfen wir sie denen vor, die sie nicht mit Liebe behandeln. Die, die nicht nach göttlichen Maßstäben leben und sie auch nicht nach göttlichen Maßstäben behandeln. Dann werfen wir sie vor die Hunde. Dann setzen wir sie denen aus, die sie fressen, die sie kaputt machen, die sie zertreten. Wir schmeißen sie sozusagen in den Dreck zu den Säuen. Versteht ihr? Wenn wir über andere schlecht reden, dann schmeißen wir sie in den Dreck, ziehen wir sie in den Dreck und geben sie den Säuenpreis. Dem Urteil von Menschen, die nicht göttlich handeln. Wir machen sie kaputt, wir geben sie hin. Aber wenn wir das tun, dann setzen wir uns selber in der Kritik aus. Wie kann ein Christ so etwas tun? Wie kann ein Christ Menschen so behandeln, so in Dreck ziehen, so verleumden, so über sie reden? Und dann machen wir uns selber zum Angriff. Dann drehen sich die Säue um, die, die über jeden und alles lästern und sich jede Freiheit nehmen, die drehen sich um und lästern auch über uns und kritisieren uns und wir setzen uns dieser Kritik aus. Das ist das, was Jesus hier meint. Sie drehen sich um und gehen auf euch los. Was sagst du über Mr. Trump? Präsident Putin? Herrn Erdogan? Was hältst du von Uli Hoeneß? Oder dem Schiedsrichter, den N. Elber für Dortmund nicht gegeben hat? Hast du dein Urteil über die Priester schon gefällt, die Kinder missbraucht haben? Und was ist mit den Christen, die noch rauchen? Aber das sind doch keine Perlen. Die sind doch nicht heilig, oder? Haben wir nicht das Recht, sie zu kritisieren? Was macht dich wertvoller als sie? Sind wir nicht alle Geschöpfe Gottes? Oder sind wir nur deswegen wertvoller, weil Gott uns gefunden hat und wir Ja zu ihm gesagt haben? Sind wir deswegen wertvoller? Ja, Jesus hat sein Blut für uns vergossen, das wissen wir. Er hat uns gereinigt von dem Dreck, in dem wir gelegen haben. Wir sind wieder die herrlich glänzenden Perlen und besudeln uns oft genug selber mit Dreck. Aber hat Jesus sein Blut nicht für jeden Menschen vergossen? Was macht dich wertvoller? Wer gibt uns das Recht, irgendjemand als minderwertig einzuordnen? Den obdachlosen Säufer. Flasche habe ich weggebracht. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu richten. Das ist Gottes Aufgabe. Gott wird Gericht halten am Schluss. Das ist seine Aufgabe, das ist nicht unser Job. Warum macht Gott den Job? Weil er als einziger gerecht richtet. Wir können das nicht. Wir haben Balken im Auge. Wir können nicht gerecht richten. Auch wenn wir uns das manchmal anmaßen. Wir können nicht gerecht richten. Das kann nur Gott. Unsere Aufgabe ist zu lieben. Und die dreckigen Perlen zu Jesus zu bringen, damit er sie sauber machen kann. Das ist unsere Aufgabe. Aber nicht zu sagen, du bist aber im Dreck. Du bist dreckig. Guck dich mal an. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Heb sie auf und bring sie zu Jesus. Bete für sie. Das ist unsere Aufgabe. Heißt das, wir dürfen niemanden mehr korrigieren oder zurechtweisen? Das meint Jesus nicht. Das glaube ich auch nicht. Wir sollen sogar in Liebe. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir Gnade brauchen, dass wir nicht besser sind, wenn wir uns demütigen können und sagen, ich bin kein Stück besser als du und bei Gott gewesen sind und unser Herz haben überprüfen lassen, ja, dann dürfen wir ganz in Liebe jemandem sagen, du, ich möchte gerne helfen, ich möchte für dich beten, ich sehe, dass du da Schwäche hast. Aber es geht nicht darum, du brauchst noch. Du hast den Fehler gemacht. Wie kannst du nur? Nein, darum geht es nicht. Wir bringen sie vor Jesus. Das ist unsere Aufgabe, sie zu Jesus zu bringen, damit er sie reinigt. Wir können das nicht. Wir können nur Hilfestellung geben. Wir können jemanden, der gefallen ist, aufheben und ihn unterstützen, damit er da hinkommt. Aber nicht noch reintreten, wenn er im Dreck liegt. Und manchmal maßen wir uns an, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu erzählen, wie sie zu leben haben. Oder sie zu kritisieren, dass sie nicht so nach dem Wort Gottes leben. Das können wir doch gar nicht von ihnen verlangen. Wie können wir verlangen? Deswegen, so, das meinte ich vorhin, von wegen, wir kritisieren die Welt so häufig. Ja, ist das denn ein Wunder, dass sie so leben, wenn sie Jesus nicht kennen? Wonach sollen sie denn leben? Sie leben nach dem Fürst dieser Welt und nach den Geboten seines. Dieses Fürsten. Und das ist nicht Gott. Sie leben gottlos, ja. Aber dafür brauchen wir sie nicht zu kritisieren. Wir sehen das, ja, natürlich. Wir sollen auch die Augen nicht davor zumachen. Und es nicht alle sagen lassen von ihnen, keine Frage. Aber wir können sie doch nicht kritisieren. Wir müssen für sie beten, damit sie zu Jesus kommen und die Wahrheit erkennen. Und wenn ich sage so, du hast aber so zu leben, du darfst dich nicht scheiden lassen, ja, und du darfst keinen Alkohol trinken und du darfst nicht mehr rauchen, weil das ist gegen Gottes Gebot, wisst ihr, auch damit werfen wir Perlen vor die Säule. Weil sie können es doch gar nicht verstehen. Wenn wir es denn verstehen würden, die Gebote Gottes, und halten würden, wäre schon mal gut. Aber wie kann denn jemand, der nicht an Jesus glaubt, die Gebote verstehen und halten? Warum denn auch? Was hat er für eine Begründung? Warum soll ich nicht rauchen? Wer ist denn Gott? Versteht ihr? Es nützt nichts, irgendjemandem was vorzuwerfen, ja, weil er es nicht versteht und er wird darüber lästern. Er wird das nicht als Perle sehen. Wir nehmen die Gebote Gottes als kostbar, weil das ist ein Geschenk Gottes, damit wir ein erfülltes Leben haben, wenn wir so leben. Das ist ein Geschenk an uns. Das erkennen wir manchmal auch nicht, aber das ist ein Geschenk an uns. Aber wenn wir das einfach so jemandem geben, der damit nichts anfangen kann, der wird sie zertreten. Der wird es nicht wert achten. Also lass uns nicht andere, die nicht an Gott glauben, einfach so kritisieren oder ihnen die Gebote Gottes um die Ohren hauen, sondern lass wir sie werben. Und wisst ihr, die beste Art zu werben, ist als Perlen rumzulaufen. Als glänzende Perlen, die sich so richtig in das Licht Gottes stellen. Und was meine ich damit, als glänzende Perlen rumlaufen? Ohne Sünde. Nach den Geboten Gottes leben. Und sich zu freuen. Ich habe vorhin gesagt, von wegen, hier ist eine Feier. Das sieht nicht nach Feier aus. Wir feiern eigentlich, oder? Wir feiern unseren Gott. Das sollte man auch sehen können. Auch ohne eine Flasche Rotwein in der Hand. Aber ich habe gleich vorhin als der Obdachlose gleich erkannt, nee, das ist keine Feier, das ist ein Gottesdienst. Versteht ihr? Das habe ich ganz bewusst gemacht vorhin. Ja, es darf zu sehen sein. Und das ist ein Zeugnis. Wir sind Perlen. Und wenn jemand sieht, Mensch, der ist herrlich, der strahlt, der lebt wirklich vorbildlich, der geht mit Menschen um, so liebevoll, könnte ich nicht. Möchte ich aber. Dann kann ich dir nur sagen, ich kann es auch nicht, von mir aus. Aber ich habe Jesus in mir und der hilft mir dabei, Menschen zu lieben. Und sie würdig zu behandeln und gut zu behandeln. Das sollen wir tun, nicht richten, sondern lieben. Menschen zu lieben und sie nicht über sie herzuziehen, das offenbart Gottes Liebe. Aber wir wissen, dass wir das nicht von uns aus können. Wir brauchen Jesus dazu. Ohne Jesus können wir das nicht. Wir merken das ja schon untereinander. Ne? Geht euch das nicht so? Ich brauche immer Jesus und seine Liebe. Meine reicht nicht aus. Ohne Jesus gehören wir zu den Hunden und Säuen. Wir handeln wie Hunde und Säue. Gottlos. Aber mit Jesus werden wir zu Heiligen. Und er wäscht den Schmutz von uns ab, damit die Kostbarkeit der Perle sichtbar wird. Bist du eine Perle, aber bist noch nie so behandelt worden? Oder selten so behandelt worden? Dann lade ich dich ein, Jesus zu begegnen. Jesus behandelt uns wie Perlen, wie kostbare Perlen. Der scheut sich nicht davor, dass wir dreckig sind. Der scheut sich nicht davor, dass wir Fehler machen. Schräge Gedanken haben, Zweifel haben. Er scheut sich nicht davor. Er sieht die Perle. Und er bietet dir an, dich sauber zu machen, dich zu reinigen. Von allem Dreck, von allen Fehlern, von allen Sünden. Das ist das, was Jesus tun will. Er behandelt dich als Perl. Dafür hat er sein Leben hingegeben, damit du gereinigt wirst. Wer möchte sein Leben Jesus anvertrauen? Wer möchte als Perle glänzen in dieser Welt? Ich lade dich ein, deine Hand zu heben, wenn du das tust. Wenn du das willst, Jesus sein Leben anzuvertrauen, damit du als Perle glänzen kannst. Und ich bete gerne für dich. Herr, all die, die ihre Hand gehoben haben, Herr, ich bringe sie zu dir. Und ich danke dir dafür, dass du sie mit offenen Armen empfängst. Dass du Ja sagst zu ihnen und ihnen zusprichst. Du bist eine kostbare Perle. Ich habe dich schon immer gesehen. Und was immer Menschen über dich sagen, und wenn sie sagen, du bist schlecht, du bist unfähig, du bist hässlich, es ist Lüge. bist eine kostbare Perle von Jesus gemacht. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Perlen annimmst und in deiner Hand werden sie gereinigt. Ich danke dir für deine Liebe, Herr. Amen. Und für alle anderen bitte ich dich, Herr, dass wir darauf achten, was wir über andere reden. Dass wir sie nicht verurteilen. Dass wir sie so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Dass wir sie lieben, so wie du uns liebst. Herr, schenke du uns deine Gnade und erinnere uns immer wieder daran, wie Heilige zu leben und deine Herrlichkeit zu offenbaren. Wie eine Perle leuchtet im Licht der Sonne. Amen. Amen.